Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ehemalige DDR-Bürgerrechtler wenden sich gegen die AfD. Warum, das wird uns gleich Marianne Birtler erklären, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Dann wird uns Ulrike Lorenz von ihren Plänen berichten. Sie ist die neue Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar. Wir sprechen über die Longlist für den Deutschen Buchpreis und über Kirill Serebrennikov. Der russische Regisseur war lange Zeit im Hausarrest und konnte nur mit Videobotschaften zu seinen Freunden und Mitarbeitern sprechen.
Aber ich will euch sagen, Freunde, haltet auch ihr durch. Ich bin schon zwischen den Mühlsteinen. Ich begreife, wie sie sind. Sinnlos, bösartig und stumpfsinnig gnadenlos. Ich bin ein freier Mensch und ich werde alles tun, um nicht zerrieben zu werden. Ich werde um die Wahrheit kämpfen.
Kirill Serebrennikov. Über ihn zeigt Arte morgen einen Dokumentarfilm. Ich spreche mit der Filmemacherin Katja Fedulova. Drei Landtagswahlen wird es im Herbst geben. Alle drei sind eminent wichtig, nicht nur wegen der Zusammensetzung der jeweiligen Parlamente in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen, sondern auch wegen der politischen Stimmung in Deutschland insgesamt. Das besondere Interesse gilt selbstverständlich dem Abschneiden der AfD. Jetzt haben ehemalige DDR-Bürgerrechtler einen offenen Brief geschrieben, in dem sie gegen den Missbrauch der friedlichen Revolution von 1989 im Wahlkampf der AfD protestieren. Initiiert von der Robert-Havemann-Gesellschaft haben unter anderem Freier Klier, Wolfgang Thierse, Rainer Eppelmann und Marianne Birtler unterschrieben. Die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen begrüße ich hier im Studio. Frau Birtler, guten Abend.
Guten Abend.
Die AfD wirbt unter anderem mit dem Spruch, hol dir dein Land zurück, vollende die Wende. Was suggeriert diese Parole? Was stört Sie daran?
Ich weiß nicht, welches Land hier zurückgeholt werden soll. Ich lebe gern in dem Land, in dem wir jetzt gerade alle leben. Was nicht heißt, dass ich mit allem zufrieden bin, aber wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern, die verschiedenen Interessen gegeneinander zu halten, Lösungen auszuhandeln. Also das ist manchmal ein bisschen unbequem, aber das ist ja auch gerade das Gute an einer Demokratie, dass nicht so bleiben muss, wie es ist, wenn die Menschen sich dafür einsetzen. Was mich an diesem Zitat, was Sie eben genannt haben, auch noch ärgert, ist so, der Versuch, die Revolution von 1989 zu instrumentalisieren. Ich meine, es gibt jetzt kein Copyright auf diesen Satz, wir sind das Volk. Aber wenn die AfD das wirklich ernst meinte, dann müsste sie sich ja auch die Forderungen zu eigen machen, die wir damals erhoben haben. Für ein offenes Land mit freien Menschen, gegen die Diskriminierung von Minderheiten, gegen Abgrenzung, gegen Mauern. Also wenn die AfD sich das alles zu eigen macht, dann hätte ich nichts dagegen, wenn sie sich damit auch auf 89 beziehen.
Vollende die Wende ist ja auch eine Behauptung, nämlich die Behauptung, dass die Wende nicht vollendet ist.
Naja, nun muss man mal sagen, da haben sie sich ja selber ein bisschen ins Knie geschossen, denn Wende war ja das Lieblingswort von Egon Krenz. Und wenn die das wollen, was Egon Krenz mal wollte, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das ist ja nicht das, was die Revolution dann wirklich erreicht hat und was wir durchgesetzt haben 1989.
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober 1990, diese Vereinigung, die bedeutete Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit in ganz Deutschland. Irgendwie müssen die Volksparteien ja doch ein bisschen versagt haben, Frau Birtler, wenn viele Menschen diese Werte, diese Errungenschaften, wenn ihnen das nicht bewusst ist. Was wurde denn da versäumt?
Also ich sag mal erstmal ganz allgemein, dass es Sorgen und Unzufriedenheit immer gibt. Die Frage ist, was man damit macht, ob wir dazu ermutigen, aus den Sorgen heraus aktiv zu werden, etwas zu machen, etwas zu verändern, oder ob man das so macht, wie die AfD ihr Geschäft betreibt, also aus Sorgen Angst zu machen, aus Angst Wut und aus der Wut dann Wählerstimmen. Das war's. Ich kenne nicht eine positive Idee oder ein Konzept bei der AfD, mit der unser Land wirklich besser werden könnte und mit dem auch die Menschen besser zusammenleben könnten, wo die Menschen angstfreier werden. Das kann ich nicht erkennen. Aber das ist ja gerade das, was wir in der Demokratie anstreben, dass möglichst viele Menschen gemeinsam unser Land zum Besseren weiterentwickeln. Und nicht, dass man mit Angst Politik macht, mit Wut Politik macht. Natürlich bin ich auch manchmal wütend. Aber es kommt doch darauf an, das kennen wir ja auch aus dem Privatleben, wenn man wütend ist, ob man dann sozusagen nur Türen knallt und schreit oder ob man sagt, dann lass uns mal zusammensitzen und überlegen, was besser werden kann.
Nochmal zurück zu der Frage, warum haben viele Menschen das nicht begriffen, die Errungenschaften, die durch die Wende, durch die friedliche Revolution erreicht wurden?
Dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern mehrere. Zum Teil liegt das, glaube ich, darin, dass insbesondere im Osten natürlich auch die Nachwirkungen von zwei Diktaturen noch zu spüren sind. Da ist den Menschen Eigeninitiative, Verantwortung für das eigene Leben, für das Gemeinwesen ja systematisch abtrainiert worden. Und dann kam 1990 natürlich für viele noch etwas Enttäuschung hinzu. Das heißt, sie haben sich unglaublich viel Hoffnungen gemacht, von denen viele nicht in Erfüllung gegangen sind. Zum Teil nicht gehen konnten, aus objektiven Gründen, zum Teil auch, weil man vielleicht die Vereinigungspolitik nicht immer optimal und manchmal sogar etwas fahrlässig betrieben hat. Und das ist dann nicht konstruktiv gewendet worden, sondern mündete in so eine Art Frust, in so ein verdruckstes Klagen, was wiederum mich sehr erinnert an die Unzufriedenheit vieler Menschen in der DDR, die ja auch nicht offen und konstruktiv gestritten haben, sondern dann eher zu Hause gemeckert haben. Ja.
Der offene Brief wirft der AfD auch Geschichtslüge vor. Geschichtslüge wegen der Gleichsetzung Bundesrepublik und DDR. Wie kann man sowas ernsthaft diskutieren?
Ja, und das ist tatsächlich eine Geschichtslüge, weil ein solcher Vergleich oder eine solche Gleichsetzung relativiert ja das Unrecht der SED-Diktatur. Also was Menschen dort erlitten haben, wie Menschen dort zum Schweigen gebracht wurden, inhaftiert wurden, aus dem Land getrieben wurden, das sind alles typische Merkmale dieser Diktatur gewesen und nichts davon entdecken wir heute.
Die AfD polarisiert, will die AfD spalten, ist das das Ziel der AfD?
Ich finde, es gibt viele Anzeichen dafür, dass Minderheiten gegen den vermeintlichen Willen des Volkes ausgespielt werden, dass Menschen ermutigt werden, anderen Angst zu machen. Das erlebt man ja bei vielen prominenten Politikern, auch der AfD, die sich nicht dagegen abgrenzen, dass Menschen übel mitgespielt und Angst gemacht wird. All das sehe ich als sehr bedenklich an, wenn es sich verbreitet. Und dass das Ganze eben auch was mit der Situation im Osten, mit der spezifischen Situation im Osten zu tun hat, das ist daran abzulesen, dass die AfD im Osten mehr Erfolg hat als im Westen. Da gibt es die Probleme auch, aber offenbar haben dort im Verlauf der letzten Jahrzehnte mehr Menschen gelernt, mit Problemen, auch mit existenziellen Sorgen, konstruktiver umzugehen, als Menschen das machen, die über ein halbes Jahrhundert unter den Bedingungen einer Diktatur gelebt haben.
Nicht mit uns gegen den Missbrauch der friedlichen Revolution 1989 im Wahlkampf. Marianne Birtler war das, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Frau Birtler, Dankeschön.
Ja, guten Abend und danke.
Die 7 Juroren des Deutschen Buchpreises haben jeweils 203 Romane gelesen und bewertet. Sie haben 80% beiseite gelegt und 20 Romane ausgewählt für die Longlist des Deutschen Buchpreises. Heute wurde diese Longlist bekannt gegeben und darüber möchte ich nun mit unserer Literaturredakteurin Wiebke Poromka sprechen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Der Deutsche Buchpreis wird seit 2004 jedes Jahr verliehen und gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreisen. Regelmäßig wird er allerdings auch kritisiert. Warum ist das so?
So wichtig ist dieser Deutsche Buchpreis erstmal deswegen, weil es so ein öffentlichkeitswirksamer Preis war. Und das war auch von Anbeginn an Sinn und Zweck dieses Preises. Das sollte ein Preis sein, der Einfluss auf den Markt hat, auf den Buchhandel. Und es sollte ein Preis sein, durch den Lizenzen ins Ausland verkauft werden. Vergleichbar etwa mit dem Prix Goncourt in Frankreich oder mit dem Man Booker Preis. Und das ist also dem Prinzip nach ein ganz anderer Preis als beispielsweise der Büchner-Preis. Das ist ein Preis, wo die ästhetischen Kriterien sehr viel schwerwiegender sind, der auch wichtiger ist für eine Autorenbiografie. Aber das ist eben ein Preis, der nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und deswegen ist es auch ein Preis, der so stark diskutiert wird und über den auch immer viel gestritten wird, weil für Verlage das natürlich ganz bitter ist, wenn sie nicht unter diesen jetzt 20 nominierten Titeln sind, weil es da eben immer auch um Geld geht. Und zugleich darf man nicht vergessen, dass wir es natürlich im Feuilleton, wenn er da diskutiert wird, auch immer mit Deutungsmacht zu tun haben. Wenn da 7 Leute plötzlich entscheiden, was sind die 20 wichtigsten Titel des Jahres, gibt es natürlich etliche Leute, die sagen, das weiß ich aber mal verdammt nochmal besser. Das ist also eine Art Sport geworden, der sich teilweise auch wirklich auf dem Rücken der Autoren oder Autorinnen austrägt.
Also ganz wichtig auch fürs Marketing der Verlage natürlich diese Longlist. Frau Poromka, jetzt aber mal zu den konkreten Namen. Wie sieht denn die Longlist von diesem Jahr aus? Wer steht da drauf? Was fällt da auf?
Das ist eine ganz schön überraschende Liste. Allein wenn ich Ihnen sage, dass da 6 Debüts nominiert sind, im Vergleich zu 20 Titeln insgesamt sieht man schon, das sind nicht die großen schwergewichtigen Namen, sondern das ist schon ein ganz besonderer Fokus. Dann gibt es 6 österreichische Titel im Vergleich zu 20 Titeln, auch eine ganze Menge. 2 Titel zur Mondlandung, so ein bisschen Bücher vielleicht zum Mondlandungsjubiläum. Ich glaube tatsächlich...
Bisschen spät vielleicht.
Die sind ja teilweise schon ein bisschen früher erschienen. Aber was ich eigentlich sagen will, die Jury hat, glaube ich, in diesem Jahr nicht so einen ganz breiten Blick gehabt, sondern schon einen relativ speziellen Fokus. Das muss nicht falsch sein, es fällt allerdings auf.
Waren da oder sind da auch Namen drunter, die man erwartet hat oder gab es da überwiegend Überraschungen?
Es gibt Autoren wie beispielsweise Norbert Scheuer. Das ist ein etablierter Autor, der jetzt einen historischen Roman geschrieben hat. Damit konnte man rechnen. Oder Marlene Strerowitz, Flammenwand, eine österreichische Autorin, die einen Roman über die wirklich vergiftete gesellschaftspolitische Situation in Österreich geschrieben hat. Ein wichtiger Roman. Damit konnte man rechnen, ist aber auch sehr wichtig, dass er da drauf ist. Sascha Stanicic, ein Autor, der sogar schon mit seinem Roman auf der Bestsellerliste war, Herkunft, ein Buch, bei dem man vielleicht darüber streiten kann, ob es wirklich ein Roman ist, aber auf jeden Fall ein wichtiges Buch, weil es nämlich Fragen der Herkunft thematisiert.
Können Sie denn beim Überblick über diese Liste auch sowas wie Tendenzen finden?
Vielleicht schon anhand dieser Beispiele, die ich jetzt gerade schon genannt habe. Es spiegelt sich in dieser Liste ein Trend, den man auch in der Gegenwartsliteratur sieht, nämlich eine Politisierung der Literatur. Strerowitz habe ich genannt, man könnte auch noch Nora Bosson nennen. Schutzzone heißt ihr Roman. Der erzählt über eine junge Frau, die für die Vereinten Nationen arbeitet, die also in den Krisenregionen der Welt unterwegs ist. Und auch so ganz große Fragen werden thematisiert in dem Roman, nämlich nach Macht, nach Verantwortung. Und was es auch noch gibt, was mit in diese Richtung spielt, das sind wirklich konkrete identitätspolitische Fragen. Das sieht man etwa an dem Roman von Strerowitz, wo es auch um Feminismus geht. Das sieht man vor allen Dingen aber auch an 2 Romanen, die mir besonders gut gefallen und denen ich große Chancen auf die Shortlist sogar einräume, nämlich Katharina Pollard-Jahn mit Hier sind Löwen und Alexander Osang, Die Leben der Elena Silber. Das sind Romane, die auf der einen Seite das Panorama des 20. Jahrhunderts nochmal entfalten, die Familiengeschichten erzählen, aber die nicht einfache Erinnerungsbücher sind in diesem Sinne, ach, auf den Dachboden gegangen, die berühmte Kiste aufgemacht, Fotos gefunden und jetzt erzählt man eine Geschichte, sondern Katharina Pollard-Jahn erzählt über den Völkermord an den Armeniern und erzählt damit über ein beschwiegenes, tabuisiertes Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts und fragt dadurch natürlich auch immer, welches Gepäck nehmen wir mit? Also was haben unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern erlebt und wie beeinflusst das vielleicht auch unser Leben? Und das macht Alexander Osang wiederum mit dem russischen Teil seiner Familiengeschichte.
Jetzt haben Sie über die Bedeutung des Deutschen Buchpreises und der Longlist für die Verlage schon gesprochen, Frau Poromka. Vielleicht noch die Frage, welche Rolle denn es für Autorinnen oder Autoren spielt, wenn er oder sie auf der Longlist jetzt auftaucht?
Das ist auf der einen Seite natürlich ganz wichtig, weil es Anerkennung ist, weil es Aufmerksamkeit auf ein Buch lenkt, weil es auch potenziell einen Autor oder eine Autorin natürlich zu einer Preisträgerin macht und damit ein finanzieller Erfolg garantiert ist und Erfolg eben nicht nur durch das Preisgeld, sondern auch durch den Verkauf, der sich daran anschließt. Und Erfolg finanzieller bedeutet für Schriftsteller und Schriftstellerinnen natürlich immer Zeit zum Arbeiten und Ruhe. Zugleich, und das klingt vielleicht schon an, wenn man sagt, es wird immer viel gestritten über diese Longlists, das ist natürlich auch ein Risiko. Man begibt sich in diese Arena und es kann auch sein, dass man da ordentlich verprügelt wird, umso mehr, wenn man auf so einer Liste steht. Und ich glaube, in diesem Fall beispielsweise Karen Köhler, Miroloy, das ist der Spitzentitel des Hansa-Verlags in diesem Jahr. Karen Köhler erzählt da auch eine Emanzipationsgeschichte, verlegt das aber in so eine archaische Inselwelt, also entkoppelt das im Grunde von den politischen, gesellschaftlichen Gegebenheiten und erzählt das in so einem etwas kindlich naiven Ton. Und es wurde schon in den vergangenen Tagen viel darüber diskutiert im Feuilleton, in den sozialen Medien. Ist das ein angemessener Ton? Auch ist das ein angemessener Ton für dieses Thema und für den Hansa Verlag, der ja ein sehr renommierter Verlag ist. Und ich befürchte, dass sich dieser Ton in den nächsten Tagen noch verschärfen wird durch diese Nominierung.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Aus der Longlist wird dann die Shortlist und aus der Shortlist wird dann der Preis, die Preisverleihung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Vielen Dank, Wiebke Poromka.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Gerhard Richter entwirft nach Angaben der Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey im Saarland drei große Fenster für die dortige gotische Kirche, die derzeit renoviert wird. Zu der im Sommer 2020 geplanten Fertigstellung seien die neuen Fenster zu sehen, hieß es. Der Künstler sei durch privates und musikalisches Engagement davon überzeugt worden, seine bislang größte sakrale Arbeit der Abtei zu widmen. Richter und der estnische Komponist Arvo Pärt wollten mit ihrer Einheit von Kunst und Musik einen neuen Höhepunkt ihres Schaffens setzen. Bundespräsident Steinmeier hat in Lindau am Bodensee die 10. Weltversammlung von Religions for Peace eröffnet. Zum Auftakt sagte er, kein Krieg dürfe im Namen der Religion geführt werden. Statt Anlass für Unfrieden, Hass und Gewalt zu sein, sollten Religionen als Werkzeuge des Friedens agieren. Religion könne sich aber gerade durch den Einfluss zynischer und gewissenloser Anführer auch als furchtbare, als buchstäblich gnadenlose Macht erweisen. Tillmann Kleinjung.
Der Bundespräsident nennt Nigeria als ein Beispiel für religiös motivierte Konflikte. Hier kommt es immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen. Hier treibt die Terrormiliz Boko Haram ihr Unwesen, alles im Namen der Religion. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, formuliert es noch deutlicher. Die Berufung auf Gott beim Töten von Menschen sei die schlimmste Blasphemie, die er sich vorstellen könne.
Das Literaturarchiv Marbach erhält das Archiv des Schriftstellers Reinhard Jürgel. Er stellt der Forschung seine handschriftlichen Manuskripte und Vorarbeiten zu seinen Werken zur Verfügung, außerdem einen Commodore 64 samt Floppy Disks. Seit 1996 sind von Jürgel unter anderem die Romane Abschied von den Feinden, Die Atlantische Mauer oder Oben das Feuer, unten der Berg erschienen. Für sein innovatives, erzählerisches Werk hat er zahlreiche Preise bekommen. 2017 erklärte Reinhard Jürgel, er ziehe sich aus der Öffentlichkeit zurück, schreibe weiter, wolle aber nichts mehr veröffentlichen. In Köln hat die weltweit größte Computer- und Videospielemesse Gamescom offiziell begonnen. Zum Auftakt unterstrich Bundesverkehrs- und Digitalminister Scheuer in seiner Eröffnungsrede die innovative Bedeutung der Gamesbranche. Martin Schütz.
Die Spieleentwickler in Deutschland hatten gehofft, dass Andreas Scheuer eine Garantie abgibt, dass Computerspiele in Deutschland auch in den kommenden Jahren gefördert werden. Bisher ist eine Förderung nur einmalig im Haushalt verankert. Mehr als eine Absichtserklärung, dass es in Zukunft mit der Unterstützung weitergeht, gab es von dem Minister aber nicht. Die Besucher konnten sich dann ab dem Vormittag mit den Trends der Messe beschäftigen. Viele Neuerscheinungen sind grafisch mittlerweile kaum mehr von Hollywood-Filmen zu unterscheiden. Außerdem ist das mobile Spielen auf dem Smartphone ein riesiges Thema auf der Gamescom.
Heute war die Gamescom nur für die Presse und Fachleute geöffnet. Ab morgen haben alle Interessierten bis Samstag Zutritt zur weltgrößten Computer- und Videospielemesse.
Heute wurde sie offiziell in ihr Amt eingeführt, Ulrike Lorenz, die neue Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Sie ist damit die Nachfolgerin von Helmut Seemann, der die Stiftung 18 Jahre lang geleitet hat. Das war, man kann das so sagen, eine Ära. Was ging da zu Ende und was wird da kommen? Diese Fragen möchte ich nun mit Ulrike Lorenz besprechen. Guten Abend, Frau Lorenz.
Guten Abend, Herr Rölke.
Zuletzt waren Sie Direktorin der Mannheimer Kunsthalle und haben das Museum mit einem neuen Museumsbau konzeptionell neu akzentuiert. Wir haben vor gut einem Jahr hier in Fazit mit Ihnen darüber gesprochen. Jetzt also die neue Aufgabe in Weimar. Vor welchen Herausforderungen sehen Sie denn die Klassikstiftung?
Ja, also zunächst erstmal sehe ich mich vor ganz großen Herausforderungen. Es ist der Sprung auf eine ganz neue, sehr viel komplexere Abstraktionsebene, auch in der Führung eines großen, wunderbaren, aber eben auch sehr differenzierten Teams. Die Klassikstiftung ist ja eine der großen, bedeutenden Kultureinrichtungen, eine Wissensorganisation in Deutschland. Und es geht, wie glaube ich, in vielen Feldern in der Gesellschaft darum, eine solche wertvolle Institution, die kulturelle Ressourcen und geistige Potenziale hat, in die Zukunft zu führen. Das heißt eben auch, mit völlig neuen Herausforderungen zu rechnen und die Organisation auch darauf vorzubereiten. Ich nenne jetzt also nur mal die komplexer werdenden Fragen der Demokratie, der Klimawandel, die Digitalisierung, eine globale Welt, die sich im rasanten Wandel befindet. Und darauf gilt es, Antworten zu finden. Und da wir es hier wirklich mit einem sehr reichen kulturellen Erbe zu tun haben, ist meine Vorstellung auch, aus diesem Erbe Kraft zu ziehen, Orientierung zu ziehen für die Existenzfragen, die uns heute umtreiben. Und das heißt, eine Modernisierung dieser wunderbaren Klassikstiftung.
Wenn Sie von dieser neuen Abstraktionsebene sprechen, Frau Lorenz, dann meinen Sie mehr Managementaufgaben als bisher?
Ja, das hat durchaus mit Management zu tun, damit zu tun, auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen zu kommunizieren, Menschen zu bestimmten Zielen zu führen, an ihre Verantwortung zu erinnern, Wirksamkeit herzustellen und damit natürlich auch die Strahlkraft der Institution selbst zu erhöhen. Wir brauchen einfach gute, starke, überzeugende Geschichten in diesem Land, um eben auch unsere Aufgaben in Zukunft erfüllen zu können.
Harald Seemann, er konnte in einem politisch ruhigen Umfeld im Großen und Ganzen agieren. Nun gibt es durch die AfD auch kulturpolitische Unruhe. Die Partei will den Kulturausschuss zum Beispiel im Weimarer Stadtrat übernehmen. Andere Parteien hatten da wohl kein ganz großes Interesse, um das mal vorsichtig auszudrücken. Was sagt uns das?
Naja, das sagt es, dass wir einfach mit einer Aufsplitterung auch der politischen Richtungen in diesem Land zu tun haben. Das ist ein objektiver Ausdruck auch der hochkomplexen Lage, in der sich die zeitgenössische Gesellschaft befindet, und wir werden damit sehr offen umgehen müssen, werden uns darauf einstellen müssen, aber umso stärker auch an Grundkriterien unserer Existenzweise erinnern. Und es ist immer wieder die Kunst, die uns dann dazu bringt zu sagen, wir brauchen Gedankenfreiheit, wir brauchen Freiräume. Es kommt heute darauf an, eindimensionales Denken aufzubrechen, und der Reichtum entsteht eben in der Verknüpfung unterschiedlicher, auch konträrer Perspektiven.
Klassikstiftung in Weimar. Inzwischen gehört auch das Bauhaus zur Vergangenheit. Wie wichtig ist denn die Moderne, diese Moderne von einst, wie wichtig ist die denn für den Blick in die Zukunft?
Die ist sehr wichtig für das Selbstverständnis der Klassikstiftung, die sich ja die längste Zeit ihrer Existenz wirklich sehr stark auf die Weimarer Klassik und damit auf unsere deutschen Geistesgrößen aus dem 18. und 19. Jahrhundert berufen hat und die vor Jahren begonnen hat, den Weg in die klassische Moderne, auch da haben wir ja den Klassikbegriff drin, in die klassische Moderne, also in den Aufbruch des frühen 20. Jahrhunderts zu wagen. Und nun vor meiner Amtszeit noch die letzte große Tat meines Vorgängers, die Eröffnung des Bauhausmuseums in Weimar. Und damit hat sich das Gedankenportfolio der Klassikstiftung eindeutig ins 20. Jahrhundert hinein orientiert. Und es kommt jetzt darauf an, aber diesen großen Atem auch beizubehalten und weiterzugehen in Richtung Gegenwart und vielleicht auch Zukunft. Wir haben auch etwas zur Zukunft zu sagen. Bei aller vergangenen Größe, auch der großartigen Designer des 20. Jahrhunderts, es bleibt uns nicht erspart, uns unsere eigenen Gedanken zu machen.
Also das, was Sie sagen, Frau Lorenz, eine politische Agenda, eine politische Verantwortung. Wie groß ist die denn auch vor dem internationalen Hintergrund? Also der Ausstrahlung von Weimar, die ist ja wirklich international.
Ja, das glaube ich eben auch. Wir sind ein Mikrokosmos und haben unsere großen Spezifitäten, aber in unserem Spiegel spiegelt sich eben die Welt. Und wir werden unsere internationalen Arbeitsnetzwerke sicher auch intensivieren. Es gibt natürlich vielfältige Zusammenarbeit, aber das alles kann noch stärker werden und sich verbreitern. Und ich glaube schon, dass wir vieles tun müssen, um eben auch Goethe und Schiller nach Amerika und in andere Kontinente zu tragen. Da ist längst noch nicht genug getan und es kommt darauf an, dass wir da sehr stark uns vernetzen.
Jetzt haben Sie die großen programmatischen Linien skizziert, Frau Lorenz. Gibt es denn auch schon konkrete Meilensteine, die den Weg vorzeigen?
Ja, also ich steige ja in einen laufenden Großbetrieb ein und viele Projekte, die ich für strategisch außerordentlich wichtig halte, sind längst begonnen und auf dem Weg. Und es kommt jetzt darauf an, die Stiftung als ein großes Ganzes, als eine wirkliche Einheit zu definieren und in vieles sicher auch ein Stück weit mehr Dynamik reinzutreiben. Also wir haben eine laufende Schlosssanierung, die sehr viele geistige und finanzielle Ressourcen brauchen wird in Zukunft. Wir wissen, dass das Goethe-Museum, ein Kronjuwel im Reich der Klassikstiftung, saniert werden muss. Wir brauchen dazu allerdings auch nochmal eine Denkphase. Eine digitale Strategie muss wirklich umfassend ausgearbeitet werden. Nicht nur konzentriert auf einen wissenschaftlichen Katalog der sammlungsübergreifend arbeitet, sondern eben auch in Richtung Kommunikation und kulturelle Bildung, also die jüngere Generation mit einzubeziehen. Ich möchte eine Welttournee über die Klassikstiftung mit dem Partner Goethe-Institut machen und wir denken auch ganz konkret darüber nach, in Weimar selbst, am Ort unseres Wirkens, eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung des Quartiers der Moderne, also des Gebietes um das Bauhausmuseum herum, zu bilden und eventuell eben ein wunderbares Kunstwerk, Rebecca Horns Konzert für Buchenwald, zu translozieren in die Mitte des Geschehens.
Jetzt haben Sie einige Meilensteine genannt, Frau Lorenz. Meilensteine, die liegen auf dem Weg. Wann werden Sie die ungefähr erreichen? Gibt es da schon Ziele?
Durchaus. Wir haben ja begonnen. Ich bin seit dem 1.8. da und habe natürlich nicht gezögert, auch etliches schon anzugreifen. Ich denke mal, dass wir im nächsten Jahr mit einigen Aufgaben, die ich genannt habe, die kurzfristig und mittelfristig zu lösen sind, anzupacken sind, bereits sehr viel weiter sein werden. Aber es versteht sich von selbst, dass ein Schloss, das jahrhundertelang gewachsen ist und entsprechend komplex ist, dass das länger braucht. Und auch das Goethehaus wird uns sicher viele Jahre beschäftigen.
Ulrike Lorenz, die neue Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Frau Lorenz, Dankeschön.
Ich danke auch.
Vor einem Jahr wurde der Intendantin des Tanztheaters Wuppertal, Adolphe Binder, fristlos gekündigt. Erst standen schwere Beschuldigungen im Raum. Ihr wurde zum Beispiel Mobbing vorgeworfen, doch vor dem Arbeitsgericht war davon dann nicht mehr die Rede. Ein Vorwurf lautete, Binder hätte keinen umsetzbaren Spielplan vorgelegt. Dass alle Gründe für die fristlose Kündigung gegenstandslos waren, das hat nun das Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz ein weiteres Mal bestätigt. Elisabeth Nehring, kann daraus gefolgert werden, dass das heutige Urteil nicht wirklich besonders überraschend war?
Na, für alle, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hatten, kommt das Urteil nicht wirklich überraschend. Und es ist dennoch bemerkenswert, denn im Fall der Intendantin Adolphe Binder und dem Tanztheater Wuppertal wurde offenbar von Seiten einiger Kräfte so hart daran gearbeitet, Adolphe Binder ihres Amtes zu entheben, dass man jetzt wirklich aufmerken muss, dass alle Gründe für die fristlose Kündigung als nicht ausreichend anerkannt wurden, so die juristische Sprache. Kein einziges Argument gegen sie wurde zugelassen. Nicht das angebliche Fehlverhalten, nicht die angeblich nicht vorhandene Eignung zur Intendantin und auch nicht, wie Sie gerade gesagt haben, der angeblich fehlende, nicht umsetzbare Spielplan.
Im Vorfeld der fristlosen Kündigung gab es Medienberichte über das angebliche Fehlverhalten Binders. Stellte sich dann aber heraus, dass diese Vorwürfe auf internen Informationen beruhten, die einigen Pressevertretern zugespielt worden waren von einem Informanten und der heißt Ulrich Bieger. Er hat in der vergangenen Woche im WDR-Fernsehen gesagt, er hätte von Verantwortlichen aus dem Kulturbereich der Stadt Wuppertal den Auftrag erhalten, genau diese Informationen weiterzugeben. Das klingt ominös. Was steckt denn hinter dieser Geschichte?
Das ist es auch. Es ist wirklich eine Krimi-Geschichte, muss man sagen. Ulrich Bieger hat als PR-Berater für das Pina-Bausch-Zentrum gearbeitet, war damals von der Stadt Wuppertal angestellt, jetzt nicht mehr. Er wurde im November letzten Jahres von Nicole Bolz, die war damals Journalistin bei der Wuppertaler Rundschau, als der Informant genannt, der die rufschädigen Informationen an Journalisten weitergegeben hat. Und der hat eben jetzt nun in der letzten Woche im WDR-Fernsehen gesagt, er hat im Auftrag gehandelt. Und da fallen auch Namen wie zum Beispiel Johann Slawik, Oberkämmerer der Stadt Wuppertal, und Matthias Nocke, Kulturdezernent in Wuppertal. Die werden im Beitrag genannt als Mitglieder eines geheimnisvollen Jurfix, bei dem man sich traf, um offenbar über Möglichkeiten zu beraten, die Intendantin loszuwerden. Wenn sich das als wahr herausstellen sollte, wäre das natürlich ein Riesenskandal, denn das würde bedeuten, hier haben Politiker nicht nur eine Kündigung vorbereitet, sondern auch am Rufmord einer unliebsamen Theaterintendantin gearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass auch deswegen Adolphe Binder im Interview heute das gesagt hat.
Natürlich freut mich das Urteil, vor allem, weil es aus meiner Sicht den Weg für die Aufklärung der Prozesse freimacht, die zu meiner Kündigung geführt haben, die ja heute wiederholt als unwirksam deklariert wurde. Ich bin weiter optimistisch, dass eine Transparenz gelingt, die meines Erachtens das Tanztheater der Öffentlichkeit und der Kunst schuldet.
Wenn man jetzt mal in die Zukunft blickt, Frau Nehring, wie kann das weitergehen am Tanztheater in Wuppertal?
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die wir heute nicht klären können. Adolphe Binder hat heute schon gesagt, sie möchte wieder als Intendantin arbeiten. Da kann man sich natürlich fragen, warum nach all dem, was passiert ist. Sie hat ein interessantes Argument aus der eigenen Biografie vorgebracht dafür.
Ich habe die ersten Jahre meines Lebens in Rumänien, einem damals totalitären Staat, verbracht, der weder die Freiheit der Kunst noch ein unabhängiges Rechtssystem kannte. Vielleicht schätze ich ja deshalb die Rechte und Werte, die dieser Staat seinen Bürgern bietet, in einem ganz besonderen Maße. Hier kann man also nicht nur Recht bekommen, sondern auch die Durchsetzung seines Rechts beanspruchen.
Das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Der Richter hat einen anderen Gedanken eingebracht, dass nämlich Recht zu erhalten und ein gutes Arbeitsverhältnis immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe seien. Aber er hat auch gesagt, dass doch bitte alle Parteien jetzt eine sachgerechte und für alle Beteiligten akzeptable und einvernehmliche Lösung finden sollten. Alle Parteien, das sind eben Bettina Wagner-Bergelt als künstlerische Leiterin, die Intendantin Adolphe Binder und Roger Christmann als Geschäftsführer. Immerhin hat man alle drei, Binder, Wagner-Bergelt und Christmann, nach dem Urteil schon mal zusammenstehen sehen und miteinander reden sehen. Das ist sicherlich auch ein Novum. Und das, obwohl sich Herr Christmann im Prozess nicht freundlich über Adolphe Binder geäußert hat. Und sie selber hat betont, sie sei überzeugt, dass das Urteil nun den Weg frei macht für ein kooperatives Zusammenarbeiten. Also da gibt es eine deutliche Willensbekundung bei ihr zur Weiterarbeit.
Haben sich denn auch Mitglieder des Ensembles geäußert?
Also nicht öffentlich. Ich habe niemanden gefunden, der jetzt mir ein Interview geben wollte, aber ich habe mit einigen Tänzern heute gesprochen. Erst einmal muss man sagen, dass obwohl alle im Urlaub sind, doch recht viele Tänzer beim Prozess anwesend waren, auch zum Teil extra den Urlaub unterbrochen haben. Ich habe mit Nazareth Panadero telefoniert, die mir gesagt hat, sie habe sich jetzt über das Urteil sehr gefreut, denn sie habe niemals Probleme mit Adolphe Binder gehabt. Sie wünsche sich, dass Adolphe Binder zurückkommt, dass sie zurückkommen kann und sie wünscht sich eine Rehabilitierung Adolphe Binders. Sie spricht nicht als Repräsentantin des Ensembles, sie weiß aber, dass andere auch so denken und das ist auch in den anderen Gesprächen, die ich geführt habe, heute sehr deutlich geworden. Und den Punkt der Rehabilitierung, den muss man hier wirklich nochmal betonen, denn in dieser Angelegenheit Tanztheater Wuppertal wurde ja in der Frage, wie geht man im Kulturbetrieb mit Personen um, da wurde ein absoluter Tiefpunkt erreicht und ich sage jetzt ganz bewusst nicht Personalien, sondern Personen, was in diesem Fall auch und gerade so menschlich abgelaufen ist, finde ich wirklich unter aller Würde. Und vor die Frage, wie es jetzt weitergeht am Tanztheater, die natürlich wichtig ist, würde ich heute mal die Frage setzen, wer ist denn eigentlich für dieses ganze Desaster, das ja auch den Steuerzahler total viel Geld kostet, wer ist dafür verantwortlich und warum ist das überhaupt alles so abgelaufen? Was sind die Hintergründe? Und in den Gesprächen mit den Tänzerinnen und Tänzern ist auch deutlich geworden, diese Fragen sind absolut im Sinne des ganzen Ensembles des Tanztheater Wuppertals Pina Bausch, auch für die Weiterarbeit dieses Ensembles überhaupt.
Da gibt es also wirklich noch viel aufzuarbeiten. Die fristlose Kündigung der Intendantin des Tanztheaters Wuppertal, Adolphe Binder, ist nicht wirksam. Die Hintergründe hat uns Elisabeth Nehring erläutert. Schon als Schüler hat sich Kirill Serebrennikow brennend fürs Theater interessiert. Als er erste Stücke inszenierte, da schrieb eine Zeitung über den jugendlichen Regisseur, der 1969 in Rostow am Don geboren wurde. Er sei nicht nur talentiert, sondern gefährlich talentiert. Die Einschätzung eines Journalisten, die sich viele Jahre später ganz konkret bewahrheitete. Die künstlerische Arbeit von Kirill Serebrennikow wurde von russischen Politikern für so gefährlich gehalten, dass ihm der Prozess gemacht wurde. Lange stand er unter Hausarrest, soziale Kontakte waren ihm verboten. Und trotzdem konnte er als Regisseur arbeiten. Aus der Ferne führte er Regie und schickte Videobotschaften. Wir hören hier, wie Serebrennikow Mitarbeiter der Oper Zürich grüßt.
Liebe Freunde, Entschuldigt, dass ich nicht live, sondern nur in digitaler Form zu euch spreche. Aber leider sind die Umstände in Russland im Moment ebenso. Körperlich bin ich zwar weit weg, aber dank meiner Schweizer und russischen Freunde bin ich bei euch, bei den Schauspielern und bei Mozart.
Kirill Serebrennikow spricht aus der Ferne zu den Mitarbeitern der Oper in Zürich. Wir haben mehrfach über seinen Fall berichtet, über den fragwürdigen Prozess gegen ihn, über seine Inszenierung. Wie stark seine künstlerische Fantasie ist, wie konsequent er denkt und handelt, das kann man morgen auf Arte erleben. Dort ist um 22.10 Uhr der Dokumentarfilm zu sehen, Kirill Serebrennikow, Kunst und Macht in Russland. Gedreht hat den Film Katja Fedulova, die ich nun per Skype erreiche. Frau Fedulova, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben mit Kollegen und Freunden des Regisseurs gesprochen. Wie schwierig war denn die Recherche?
Also die Recherche war tatsächlich sehr schwierig, weil mittlerweile ist ja Kirill Serebrennikow wieder, er steht also nicht mehr unter Hausarrest, sondern ab 8. April ist er mehr oder weniger freier Mensch. Also das heißt, er darf nur Moskau nicht verlassen, aber seine Wohnung schon. Das heißt, er darf ja inszenieren im Gogol Center, mit seinen Schauspielern arbeiten. Allerdings darf er Russland nicht verlassen, also Moskau nicht verlassen. Aber damals blieb er in seiner Wohnung und ich konnte überhaupt keinen Zugang zu ihm bekommen. Also er dürfte nur mit seinem Rechtsanwalt kommunizieren. Und so über seinen Rechtsanwalt hat er eben auch mit seinen Schauspielern kommuniziert. Es gab verschiedene Wege, entweder per Videobotschaften oder per Texte, die er allerdings nicht über E-Mail verschicken dürfte, sondern also irgendwie musste er sozusagen ausdrucken und den Anwalt direkt in die Hand drücken. Das war die Kommunikation und das ganze Team blieb halt in so einer Spannung. Und diese Spannung habe ich als Regisseurin auch gespürt, weil ich auch ganz offen sozusagen auf das Team kam und sagte, ich möchte den Film machen über Kirill. Da war so diese, ja, also das Vertrauen war noch nicht hundertprozentig da. Und das war ein bisschen schade, aber ich konnte es nachvollziehen, warum.
Serebrennikow ist eine Symbolfigur. Wofür steht er denn?
Also er steht auf jeden Fall für Freiheit und für die Freiheit in Kunst. Für mich ist Kirill Serebrennikow auf jeden Fall ein Intelligent in seinem großen Form, also von Bedeutung dieses Wortes, weil russische Intelligenz, das hat ja auch eine Geschichte. Es sind ja Menschen, die sozusagen unabhängig von ihrer politischen und sozialen Meinung sind. Und solche Menschen sind immer weniger in Russland. Und Kirill Serebrennikow ist für mich an dieser Stelle der wahre Intelligent, ne, und Künstler.
Die Charakterisierung gefährlich talentiert, die ich schon zitiert hatte, diese Charakterisierung finde ich großartig, weil sie zwei Aspekte auf den Punkt bringt, seine Kunst und seine politische Wirkung. Für wen ist er denn gefährlich? Lässt sich das so ohne weiteres überhaupt sagen?
Also ich glaube, dieses Gefahr, das haben ganz viele Menschen gespürt, indem sie gesehen haben, dass es gibt in seiner Kunst keine direkte Ansprache an kritische Aspekte gegenüber der politischen Mächte, sondern es war seine eigene Sprache, na, die sozusagen nicht alle Menschen verstehen konnten, aber viele Menschen schon. Das heißt, viele Politiker oder viele konservative Menschen konnten sozusagen diese Sprache nicht so hundertprozentig verstehen. Und das Gefahr war da, dass andere Menschen, also Menschen, die einen besseren Zugang und ein besseres Gefühl zur Kunst haben. Sie können es verstehen und sozusagen weiter an Auditorium weitergeben, also durch Gespräche, durch Diskussionen und so weiter.
Am Ende Ihres Dokumentarfilms, Frau Fedulova, über Kirill Serebrennikow, da ist vom Durchhalten die Rede. Er werde durchhalten, sagt der Regisseur. Wie macht er das? Wie hat er das gemacht? Woher nimmt er diese Kraft? Haben Sie da eine Idee?
Also ich denke, Kirill Serebrennikow ist einfach ein Künstler, der auch so Workaholiker ist. Also das ist sein Lebenselixier, immer zu arbeiten. Der arbeitet parallel an, was weiß ich, 5, vielleicht sogar 10 Werke. Es sind immer Theaterstücke, es sind auch Spielfilme. Also es ist alles Mögliche und ich glaube, das hilft ihm oder das half ihm sozusagen in dieser schwierigen Zeit, wo er allein in der Wohnung saß. Das hat ihm geholfen, durchzuhalten. Aber ich fand es richtig stark, dass er sagt, ja, also liebe Freunde, ständig höre ich von euch die Unterstützung und dass ich durchhalten soll, aber haltet auch ihr durch. Ihr seid zwar draußen, aber ihr seid genauso kurz vor dieser Situation wieder unfrei zu werden. Passt auf einfach, ne? Also passt auf und seid sozusagen auf dem Hut.
Kirill Serebrennikow, Kunst und Macht in Russland. Der Dokumentarfilm von Katja Fedulova läuft morgen auf Arte um 22.10 Uhr und danach dann selbstverständlich zu finden auch in der Arte-Mediathek. Frau Fedulova, vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Heimat scheint jetzt groß im Trend zu liegen, stellt Wladimir Kamina in der Taz fest. Und dieser Trend verbessere seine Auftragslage. Daraufhin bekomme ich als beruflicher Heimatloser quasi ganz viele Aufträge, unter anderem auch von Dreisat, und gehe auf die Suche nach einer Heimat, die nicht meine ist. Auch wenn man das Gefühl nicht los wird, der gebürtige Moskauer mit Wohnsitz in Berlin macht genau das schon sein Leben lang. Jens Müller von der Taz ist genau davon begeistert. Heimat ist also der aktuelle Aufhänger, aber wo Kamina draufsteht, ist Kamina drin. Er bleibt sich treu. Neben Deutschland bereist der inzwischen 52-jährige Lausbub für den Kulturkanal auch noch Österreich und die Schweiz. Und zum eidgenössischen Nationalsport, dem Schwingen, fällt Kamina Folgendes ein. Ein bisschen sah das schon aus wie eine Disco um 4, um 4:30 Uhr früh, also wo schon keiner mehr so richtig tanzen kann. Heinz Rühmann hätte das nicht schöner sagen können. Nicht ganz so lustig ist es um das Heimatgefühl der Ostdeutschen bestellt, weil die demnächst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen verstärkt die AfD wählen werden, deren Heimatbegriff wiederum stark völkisch geprägt ist. Aber warum ticken die Ossis so, fragt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Uwe Schwabe, ehemaliger Mitbegründer des Neuen Forums in Leipzig und heutiger Vorstandsvorsitzender des dortigen Archivs Bürgerbewegung. Für ihn liegen die Ursachen der heutigen ostdeutschen AfD-Begeisterung in der DDR. Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie aufgewachsen sind in einem Klima der Bevormundung und der Lügen? Wenn Jugendliche die Demütigung erfahren, ihre mühsam eroberte Westtüte vor versammelter Klasse auskippen und der Lehrerin übergeben zu müssen? Wenn sie vor versammelter Klasse als Feinde des Sozialismus bloßgestellt werden, nur weil sie eine Westjeans tragen? Das Misstrauen der DDR-Bürger untereinander und in den SED-Staat ist für Schwabe Nährboden für Feind- und Zerrbilder, Enge des Alltagslebens, Entsolidarisierung und Isolierung gesellschaftlicher Gruppen, Verhinderung von Vertrauen und Kooperation der Menschen. Abgrenzung geht durch die Köpfe und verschwindet nur schwer. Und als Lösung bietet er in der FAZ Folgendes an. Wir müssen vom Alltag in der DDR sprechen, von Anpassung und Verweigerung, von Verantwortung und Versagen, vom Widerspruch bis hin zum Widerstand. Gewählt werden sonst, wie früher, auch heute, diejenigen, die einfache Lösungen anbieten. Nun kann man hier erwidern, dass in den letzten 30 Jahren doch relativ viel über genau diese Themen gesprochen wurde und dass man die Ursachen für den aufkommenden Rechtspopulismus durchaus auch in den vergangenen 30 Jahren des wiedervereinten Deutschlands suchen darf. Denn selbst in Bayern haben bei den letzten Landtagswahlen 10% die AfD gewählt, ohne dass sie dort je für ihre Westjeans bloßgestellt wurden. Woher kommt die Wut im Osten, fragt auch Burkhard Müller in der Süddeutschen Zeitung. Er hat dazu den in Rostock aufgewachsenen Soziologen Stefan Mau gelesen, der folgenden Ansatz anbietet. Der heutige völkische Furor der östlichen Rechtsgruppen habe seine Wurzel in dem vereinheitlichenden Nationalgefühl, das der Westen 1990 geschürt hat, um von den hinderlichen Differenzen abzulenken. Und dies habe für Mao eben Folgen. Der Unmut über die Zuwanderung von Flüchtlingen und Fremden entspringe einer tiefen Erschöpfung und dem Widerstand dagegen, sich nach den traumatischen Verwerfungen am Ende der DDR schon wieder in einer gewandelten, globalisierten Welt neu orientieren zu sollen. Das Ganze nicht noch einmal sei der angsthafte Effekt, der hinter der Wut auf die Ankömmlinge stecke. Und wer jetzt von der irdischen Heimat genug hat, der wende mit der Neuen Zürcher Zeitung seinen Blick gen Himmel. Der ganze Aufmacher des Feuilletons ist da, den Wolken gewidmet. Das liest sich leicht und flockig und beginnt mit dem Satz, vielleicht war am Anfang die Wolke.
Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.